Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly, eurem Breaking Bad Podcast, in dem wir heute über den Eurovision Song Contest 2026 sprechen. Luisa, findest du, dass Bulgarien verdient gewonnen hat?
Jetzt, weil ich habe das gar nicht verfolgt. Das geht mir richtig doll am Arsch vorbei.
Hast du es nicht geguckt? Ich guck's und ich fand's absolut schlimm. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich das gucken werde.
Ja.
Viel unterhaltsamer hingegen war natürlich das 24-Stunden-Rennen, was wir beide geguckt haben.
Das haben wir beide geguckt. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Es ist natürlich schade, dass Max Verstappen irgendwann Probleme mit seiner Antriebswelle hatte und deswegen dann nur 30. oder so und nicht Erster wurde. Ab dem Zeitpunkt war natürlich ein bisschen die Stimmung gedämpft, möchte ich sagen. Aber
bei euch zu Hause?
Nee, bei mir persönlich.
Ach so.
War ich natürlich traurig.
Letztens, als ich so mit meinem Roller durch die Stadt gefahren bin, habe ich gedacht, wenn wir noch einen zweiten Podcast starten müssten, dann wäre es ein Formel-1-Podcast. Den würde nur keiner hören.
Den würde absolut keiner hören. Meine Expertise, ich würde jedes Mal sagen, George Russell, guck, das wäre schon mal schlecht. George Russell sah ja heute wieder aus wie der junge Frühling. Schön.
Ja, du wirst die Outfits bewerten, genau.
Ja,
dann gucken
wir das Gleiche an.
Lass uns mal lieber schnell zu Breaking Bad springen, bevor die Zuhörerinnen abspringen. Wir sprechen nämlich heute über die fünfte Folge, die den Namen Tödliche Fracht trägt, im Englischen Dead Freight. Freight? Englischen Titel. Ich traue mich wirklich nichts Englisches mehr auszusprechen. Luisa, warum tödliche Fracht? Tödlich eventuell für unsere kleine Wildwest-Crew, tödlich, weil Methylamin tödlich ist, tödlich, weil ein Zug tödlich ist, wenn er keine Bremsen hat?
Das ist richtig. Also das mit dem Zug stimmt auf jeden Fall. Und ich will jetzt nicht das Ende vorwegnehmen, aber die letzten 3 Sekunden waren ja auch tödlich.
Oh ja, die waren
aber
auch
tödlich. Aber natürlich, ja.
Ja, okay, ja, stimmt. Aber ich habe gerade so gedacht, ja, warum, wieso eigentlich tödliche Fracht? Aber klar, für eine Person in dieser Folge war die Fracht auf jeden Fall tödlich.
Naja, und ich glaube, für die Leute, die später das konsumieren, was aus der Fracht gemacht wird, ist es auch ein bisschen tödlich.
Ja.
Potenziell zumindest.
Wir haben, glaube ich, die kürzeste Cold Open-Beschreibung, die wir jemals hatten in diesem Podcast. Ich lese sie aber ganz kurz vor. Ein Junge fährt auf seiner Motocross-Maschine durch die Wüste. Er bleibt stehen, sammelt eine Spinne in ein Glas und fährt weiter. Wie gut kennst du dich mit Spinnen aus? War das eine Vogelspinne?
Das war eine Tarantel.
Wirklich?
Ja.
Ich hätte gedacht, es wäre eine Vogelspinne.
Das ist aber ja auch, ja.
Könntest du das auch, die so über deine Hand laufen lassen und dann so Glas laufen lassen?
Ich habe gleich gedacht, ich hätte natürlich gerne Breaking Bad mitgespielt, ne?
Ja.
Natürlich. Vielleicht war ich auch ungefähr in dem Alter des Jungen. Nein, ich würde sagen, der war jünger als ich. Aber die Rolle hätte ich auf jeden Fall abgelehnt, auch wenn die mich gefragt hätten. Weil nein, das hätte ich auf gar keinen Fall gemacht.
Du hättest ja die Spinne spielen können.
Ja, das hätte ich machen können. Nee.
Ja. Ich glaube, wenn ich dafür sehr viel Geld bekommen würde, dann könnte ich mich dazu überwinden. Aber so naturally aus mir raus zieht sich da irgendwie auch alles in mir zusammen. Aber
ja.
Der Junge sah auch nicht so richtig entspannt aus dabei, muss ich sagen. Ich finde, er hatte, gut, vielleicht weil er konzentriert war, die Spinne in dieses Glas zu bekommen. Die arme Spinne, by the way.
Ja, mir tat sie auch leid.
Aber ja, der Junge scheint ein Spinnensammler zu sein. Vielleicht hauptberuflich, man weiß es nicht.
Also er ist ja mindestens 10, würde ich sagen. Also einen Beruf könnte er eigentlich schon mal haben.
Ja, und als ich ihn da so durch die Wüste habe flitzen sehen, musste ich sofort an die Rallye Paris-Dakar denken. Das werden vermutlich die wenigsten Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Aber ich kann mich absolut null für Rallye begeistern. Aber das ist eine Rallye, die fand ich schon als Kind immer interessant, weil es da immer so richtig tolle Bilder gab, wie Leute auf ihren Motorrädern ganz alleine mitten in der Wüste über die Dünen springen und versuchen, sich zum nächsten Ziel zu navigieren. Da habe ich wieder daran gedacht und gedacht, ach, das ist irgendwie muss das auch cool sein, mit dem Motorrad so alleine durch so eine Wildnis zu brettern.
Ja, schon, aber also ich würde auch denken, ich hätte das. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ab wann man in Deutschland so ein Motorrad fahren darf, Von meinen Eltern hätte ich das auch frühestens gedurft, als ich 16 war. Hallo? Der war ja noch ganz klein und er war ganz alleine.
Hätten deine Eltern dir mit 16 erlaubt, Motorrad zu fahren?
Auf gar keinen Fall.
Nee, oder?
Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, okay, dann ersetzt das Motorrad durch ein Fahrrad, dann hätte ich das auch erst mit 16.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie du alleine auf so einem Fahrrad so ganz angestrengt durch die Wüste radelst und Spinnen suchst, weil auf Sand Fahrrad fahren ist ja wohl die absolute Hölle. Da sieht man so eine völlig durchgeschwitzte Luisa fluchend. Ja, du kommst nie wieder diese Scheiße. Du wärst auch gar nicht in die Situation geraten am Ende, wie der Junge.
Nee. Der hat ja wohl überhaupt keine Instinkte.
Also das mit dem Motorradfahren wäre in meiner Familie, glaube ich, auch schwierig. Wenn ich meine Oma ragebaiten wollte, habe ich immer einfach nur das kurzes Wort Motorrad erwähnt. Da ist sie schon an die Decke gegangen, weil das wollte sie auf gar keinen Fall, dass eines ihrer Enkelkinder Motorrad fährt.
Ja, bei uns in der Familie ist es auch relativ verrufen. Im Rettungsdienst, ich bringe das jetzt in jeder Folge ein, scheint man den Frühling auch Organspendesaison zu nennen.
Du brauchst es gar nicht.
Ich kann das gar nicht aussprechen.
Wir wissen, glaube ich, alle
warum. Ist mir zu schlimm. Ja.
So, dann wollen wir mal in diese Pickepacke. Ich stelle gerade meinen Stuhl mal gerade, damit ich hier auch mal mich konzentrieren kann auf das, was jetzt nämlich folgt. Walter besucht seinen Schwager in dessen neuem Büro. Walter spielt einen kleinen Zusammenbruch mit dem Aufmacher, dass Skyler ihn nicht mehr liebe. Hank holt ihm einen Kaffee. Währenddessen schließt Walter ein Gerät an Hanks PC an, platziert eine Wanze hinter dem Bild von Hank und Marie. Und obwohl es in dieser Folge noch eine actiongeladene Szene gibt, finde ich, dass diese Szene für mich die interessanteste war in dieser Folge, weil ich finde, dass in diesem Gespräch zwischen Walter und Hank recht viel drin war.
Ich finde die ganze Folge interessant, ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Wirklich? Ich habe mich ganz schwer getan mit der Folge.
Ja, ich hab das gemerkt. Und ich war richtig demotiviert. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwie gar keinen Bock, heute aufzunehmen.
Ich habe einfach nur weniger aufgeschrieben als sonst. Aber du
warst auch patzig. In einer späteren Szene schreibt Jesper, das kennen wir ja alles schon.
Ja, weil ich finde, dass es doch ein bisschen Wiederholung gibt in dieser Folge, was mich irgendwie verwundert hat. Aber da kommen wir dann später zu.
Da kommen wir später zu.
Noch nicht richtig
später. Also ich finde, der Aufmacher für dieses Gespräch ist ja eigentlich, dass Walter sich erkundigen möchte, wie es denn seinen Kindern geht, die ja immer noch bei Hank zu Hause sind, zu dem Zeitpunkt. Und dann zieht er den Bogen dahin, ja, Skyler liebt mich ja nicht mehr.
Ja, das ist der Aufmacher, aber das mit Skyler liebt mich nicht mehr, das war ja von Walter so geplant, weil er ja genau weiß, wie Hank reagiert und dass er dann seine 5 Minuten da bekommt, um sein Gerät anzuschließen.
Ja.
Wobei ich nicht glaube, dass man so schnell einen Kaffee machen kann. Ich glaube, man kann schneller ein technisches Gerät an einen PC einstecken und eine Wanze in einen Bilderrahmen verstecken, als Hank dann plötzlich wieder mit dem Kaffee in der Tür stand.
Das ist ja hier eine Behörde. Der Kaffee wird einfach fertig sein. Er hat den einfach nur eingeschenkt.
Du meinst, es ist nicht so wie bei mir, dem 30-jährigen Mann mit Siebträgermaschine, wo der Kaffee erst von mir noch gemahlen wird und dann fotografiert wird, weil ich eine Collage erstelle von jedem Kaffee, den ich mache.
Genau. Ja, weil also bei dir hätte ich die komplette Wohnung in der Zeit verwanzen können. Hier muss es doch etwas schneller gehen.
Zum Glück möchtest du nie Kaffee, wenn du bei mir bist.
Nee, ich hätte auch in der Situation keinen Kaffee gewollt. Also ich mag das auch nicht, aber ich finde auch, ein Kaffee ist da eine ganz unsensible Sache, die man anbieten kann. Also wenn du weinst, dann möchtest du doch was Kaltes trinken, weil dein Gesicht wird ja heiß, deine Augen schwellen vielleicht an, wenn du sehr doll weinst. Und dann kannst du das kalte Getränk da ein bisschen gegenhalten.
Was ist das denn überhaupt für eine Reaktion, wenn Menschen, also sobald jemand in eine Notsituation körperlich gerät und wenn es nur ist, dass man hinfällt und stolpert, kommt sofort jemand an und sagt, möchtest du was trinken? Als ob ich, wenn ich mich auf die Fresse lege, weil ich über eine Stufe stolper, erstmal sofort was trinken muss. Aber das ist doch so ein Aktionismus, weil man sonst nicht weiß, was man machen soll, oder?
Ja,
dann habe ich
wenigstens
was Gutes getan, dann habe ich was zu trinken angeboten. Und bei Hank ist das ja genauso. Der ist ja völlig überfordert mit der Situation und will erstmal weg hier. Und denkt sich, naja, ein Kaffee würde ihn sicherlich aufmuntern. Kaffee.
Ja, das ist, keine Ahnung, finde ich auch sehr unhöflich. Also wenn du stolperst, Jesper, würde ich erstmal lachen. So.
Ja, ich
und
weiß.
Dir kein Getränk anbieten. Das ist eine der Sachen, die ich am allerlustigsten finde. Wenn wenn Leute hinfallen.
Ja.
Ich
wiederhole mich hier nur jede Folge, aber Luisa ist fies.
Wenn ich, also ich weiß nicht was, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand hingefallen ist und hat sich wirklich ernsthaft verletzt. Ich glaube, dann würde ich es nicht witzig finden. Aber wenn man merkt, okay, ist nichts passiert, aber Jesper ist gestolpert, ist eine Stufe runtergefallen und sagt, oh Mann, dann würde ich da stehen und dich sehr auslachen, glaube ich.
Wir sind mal mit unserer Physiklehrerin in der 5. oder 6. Klasse zum Eisessen gegangen und die Lehrerin ist dann hingefallen. Die konnte ihren Fuß nicht so gut mobilisieren. Und wir haben uns alle erschrocken und standen dann kurz da im Kreis, weil es ist ja noch eine sehr komische Situation, dass die Lehrerin sich auf die Klappe legt. Und in dem Moment, wo wir da um die Lehrerin standen, also wirklich so ein Bruchteil von einer Sekunde später, kamen zwei ältere Leute auf dem Fahrrad vorbei und haben uns dann angepöbelt, hier lassen Sie doch mal die junge Frau, die Dame hier in Ruhe, und sind aber einfach weitergefahren. Da habe ich gedacht, erstens haben wir die Frau nicht umgeschubst und zweitens, was ist denn das für eine Art, uns anzupöbeln, aber einfach weiterzufahren und gar nicht zu helfen.
Ja, das ist
auch
das
Aktionismus.
Ist wirklich, ja, aber völlig
aber
bescheuert.
Lass uns mal das Gespräch von hinten aufrollen. Die beiden unterhalten sich am Anfang darüber, dass Skylar jetzt wieder arbeiten geht. Und
ja.
Was hast du dir dazu aufgeschrieben, Luisa?
Ich habe mir dazu ein Zitat aufgeschrieben von Hank. Der hat gesagt, schön, dass Skylar wieder arbeitet. Also natürlich nur, wenn es dir recht ist, Walter. Was? Sind wir aus Versehen in 1814 zurück?
Ich glaube, das ist gar nicht das, sondern ich glaube, dass Hank einfach nur versucht, irgendeinen Konflikt zu vermeiden. Und in dem Moment, wo er sagt, schön, dass sie das wieder macht, fällt ihm ein, oh, da gibt es ja Spannung zwischen den beiden. Ich habe jetzt aber auch keine Lust auf einen Streit mit Walter oder irgendwie ein Gespräch darüber, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Und dann verhalte ich mich einfach wie das Fädchen im Wind und passe mich an und sage, nur wenn das für dich in Ordnung ist natürlich. Sonst, ansonsten, wenn das nicht für dich in Ordnung ist, dann können wir jetzt zusammen hier so ein bisschen die Fäuste schwingen.
Ja, wahrscheinlich steht auch wirklich eher das dahinter. Er möchte ja wirklich Konflikte vermeiden. Es ist ja ganz absurd, innerhalb dieser Familie ist er ja derjenige, der am allerwenigsten Streit möchte.
Ja. Wir lernen auch, dass Maries Therapie offenbar sehr gut anschlägt. Denn Hank sagt ja, Mensch, braucht ihr nochmal von Dave hier die Nummer? Der ist ja scheinbar sowas wie ein Psycho-Rockstar. Marie kommt gar nicht mehr klar. Also das scheint zu funktionieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass da jetzt auch noch eine Affäre dahinter steckt. Was ich Marie eigentlich nicht zutrauen würde. Aber so wie das hier besprochen wird in der Folge, habe ich gedacht, ob da noch ein Konflikt schlummert, ich weiß ja nicht. Jedenfalls sagt Walter dann, passt schon, Skylar hat schon jemanden, Peter, ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir den nie merken kann. Aber da habe ich gedacht, ich kann das nachvollziehen, weil es gibt auch so bestimmte Namen, die kann ich mir einfach nicht merken. Das geht nicht. Es gibt einen ganz bekannten Schauspieler, von dem ich schon sehr viele Filme geguckt habe. Und jetzt fällt er mir tatsächlich ein. Edward Norton. Aber dieser blöde Name, wie oft der mir schon nicht eingefallen ist. Deswegen konnte ich sehr gut relaten und ich fand, es war auch eine gute Ausrede von Walter, dass ihm da kein Nachname eingefallen ist.
Ja,
worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass Hank darauf erwidert, freut mich, dass ihr dran seid. Sowas sollte man nicht vor sich hingammeln lassen. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, sagt Hank das, weil er ein Fähnchen im Wind ist? Sagt er das, weil er es wirklich glaubt, dass Therapie hilft? Oder hat er seine Meinung durch Maries Erfahrungen geändert? Was glaubst du?
Ich glaube, er hat seine Meinung durch Maries Erfahrung geändert. Er hatte ja anfangs eine Meinung zu Therapie, als er seine Belastungsstörung hatte, und war ja der Meinung, das ist also auf gar keinen Fall was man machen darf. Dann hat ja Marie die Therapie gemacht und er hat ja letzte Folge schon gesagt, sie ist kein Model für geistige Gesundheit, aber Dave hat ihr total geholfen und jetzt sagt er ja wieder sowas und ich glaube, er ist wirklich ganz begeistert, weil er auch so erleichtert ist, dass ihr geholfen werden konnte und dass es ihr wieder gut geht. Also ich glaube, er denkt wirklich, ja doch, da muss man vielleicht mal umdenken, das ist eine gute Sache.
Ja, finde ich gut. Jetzt stellt sich mir natürlich noch die Frage, ob er dann nicht die Schlussfolgerung ziehen sollte, dass er vielleicht selbst auch in Therapie gehört. Wobei er natürlich gerade ein Level aufgestiegen ist und
ja.
Er sich...
Nee, das geht nicht.
Jetzt
ich glaube, so weit ist er nicht.
...wieder gut fühlt.
Nee? Nee. Also ich glaube, so weit ist er bei weitem noch nicht. Dass Skylar und Marie das machen, das findet er gut, aber die sind ja auch Frauen. Er hat ja hier ein Männerbild, was ja wirklich extrem rudimentär ist. Und also er kriegt das schon alles alleine hin. Und Walter ja wohl auch. Ich glaube, das würde er auch nicht gut finden, wenn der jetzt in Therapie geht.
Ja, das wäre für ihn vermutlich befremdlich. So wie es dann befremdlich wäre, wenn Walter ihm sagen würde, dass er schwul ist oder so, da würde er auch nochmal rauslaufen und einen Kaffee machen oder auch zwei.
Da kriegt er einen doppelten.
Er macht, ja. Vor diesem Gespräch macht er diese Fensterläden zu. Wie heißen die eigentlich? Jalousie?
Jalousien.
Ja, habe ich nur nicht aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, wie man
Jalousien... Wie man da schreibt, ne? Auch nicht.
Ich habe da fällt mir gerade ein, ich habe eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen von einem Freund letzte Woche. Und auf dieser Einladung steht drauf, dass man sich trifft in der Rhododendron irgendwas, noch irgendein Wort. Und dann habe ich so gedacht, wie oft die wohl das Wort Rhododendron gegoogelt haben, bevor sie es auf ihre Hochzeitseinladung geschrieben haben. Also Hank macht diese Jalousie zu und ist das nicht auffälliger, als sie einfach offen zu lassen? Lydia macht das ja auch in der Folge davor. Sie will natürlich in ein... Du darfst jetzt, weil ich Lydia gesagt habe, ne? Ja, ich weiß, sie ist Lydia. Aber Lydia ist doch auch schön. Lass sie doch einfach offen, weil es guckt doch vermutlich keiner. Aber wenn du die Dinger zumachst, dann sind doch alle Leute suspicious.
Sie hat ja in ein Kissen geschrien. Da würde ich sagen, da hätten sich Leute schon auch gefragt, aber Hank macht die hier ja zu, weil er sich für Walter schämt. Das finde ich also absolut bescheuert. Aber natürlich genau, dass das Walter wollte.
Stimmt.
Ich glaube nicht, dass es war, um ihm Privatsphäre zu geben. Also auch selbst wenn es dafür war, dann würde dem ja trotzdem zugrunde liegen, dass er davon ausgeht, als Mann weint man nicht. Das ist hier gerade peinlich, dabei will er bestimmt nicht gesehen werden.
Ja, das ist das. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber er hat ja die hinteren, glaube ich, gar nicht zugemacht, oder?
Nee, da hätte man noch reingucken können.
Ja, eben. Also auch nur so halb gar.
Ja.
Ich habe dann noch so gedacht, was Walter da erzählt, ist ja eigentlich auch tatsächlich die Wahrheit. Er sagt nämlich, dass Skylar denkt, dass er kein guter Mensch ist, dass er sie nicht mehr liebt, dass er keinen guten Einfluss auf die Kinder hat. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie clever, weil er kommt gar nicht in die Verlegenheit zu lügen. Er kann einfach die Wahrheit sagen. Er kann ja Sachen auslassen, aber es gab keinen Grund zu lügen für ihn hier.
Hat denn Walter Hank innerhalb dieser Serie überhaupt schon mal angelogen?
Weiß ich nicht. Er hat ja schon oft gesagt, einmal hat er gesagt, you got me, dass er so die Hände hinhält. Dann hat er gesagt, dass in der Tasche $500,000 bar drin sind. Mhm. Ich kann jetzt nicht jedes Gespräch, was Walter mit Hank geführt hat, in meinem Kopf rufen, aber vielleicht bist du da was Heißem auf der Spur.
Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass Walter Hank noch nie angelogen hat.
Da werde ich mal drauf achten für den Rest der Serie. Was mir auch noch aufgefallen ist, Luisa, du merkst, diese Szene hat mich beschäftigt. Walter kriegt die Armbanduhr, die Rolex, als er reinkommt. Und Hank bemerkt die Rolex und sagt, was tolle Uhr. War das ein Geburtstagsgeschenk? Und vielleicht habe ich mich da auf was zu sehr versteift und eingeschossen. Ich bin mir zu fast 100% sicher, dass Hank schon weiß, hier stimmt irgendwas nicht an dieser Geschichte. Weil das ist eine richtig gefährliche Frage. Weil wenn Walter jetzt gesagt hätte, ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk, und dann, er sagt, es ist ein Geburtstagsgeschenk, aber von mir selber. Wenn er aber quasi gesagt hätte, ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk, dann würde sich natürlich Hank die Frage stellen, in was für Kreisen verkehrt Walter plötzlich, dass ihm jemand eine Rolex schenkt. Und für mich war das so ein kleiner Test, dass Hank quasi schon was vermutet und immer mal versucht, so ein bisschen was aus Walter rauszubekommen. Er sagt ja auch danach, toll, was du dir alles holst, neues Auto, Rolex, ich freue mich für dich, wenn du dir das alles leisten könntest und so. Und für mich sind das immer so kleine Spitzen und ich bilde mir auch ein, dass man Hank im Gesicht ansieht, dass er weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Kannst jetzt natürlich nicht viel zu sagen.
Aber kann ich nichts zu sagen. Ich kann dazu nur sagen, so oder so wird Walter auf jeden Fall gerade ein bisschen unvorsichtig mal wieder in dieser Staffel. Denn es ist ja schon, also ich glaube, teure Uhren, teure Autos, das sind ja die Sachen, die den Leuten einfach auffallen, wenn du sie wenn du sie trägst, wenn du damit unterwegs bist. Wenn das ist irgendwie was, was die Leute als Statussymbole wahrnehmen. Vielleicht noch ein heftiges Haus. So. Aber das sind ja so die Sachen, das solltest du ja unbedingt vermeiden, wenn du nicht auffallen möchtest, wenn du nicht erklären möchtest, wo du das Geld her hast. Und er hört damit auf. Er fühlt sich sicher.
Ja, wir erinnern uns an Walter aus der letzten Folge der vierten Staffel. War es oder ist es sogar noch eine Staffel länger her, wo er Champagner kauft? Nee, Skylar kauft, glaube ich, Champagner, oder?
Er hat Champagner gekauft, nachdem sie die Waschstraße gekauft haben. Und Skylar findet das nicht gut.
Ach, Skylar findet das nicht gut. Ich dachte, das wäre genau andersrum. Okay, ja gut, dann passt es ja. Aber so habe ich jetzt gedacht, naja, Walter, da hast du ja auch deine Meinung schnell geändert. Aber dann hatte er das ja schon etwas früher in sich, den Drang, etwas ausufernder zu zeigen, was er jetzt hat.
Ich finde es auch nachvollziehbar, weil er kommt ja wirklich auch jetzt schon eine relativ lange Zeit damit durch, was er so macht. Und die Leute glauben ihm einfach, die Leute unterschätzen ihn, das merkt er ja. Und dass er sich dann jetzt langsam das kauft, was er haben möchte, oder diese Uhr trägt, über die er sich ja wirklich freut, das finde ich menschlich auf jeden Fall nachvollziehbar. Es ist halt dumm vielleicht. Im Zweifel vielleicht dumm.
Kannst du das nachvollziehen, dass Leute teure Uhren tragen als Statussymbol? Oder kannst du dich für Uhren begeistern? Es soll ja wohl Leute geben, die sich wirklich für Uhren begeistern können. Dann finde ich, ist es nochmal was anderes, wenn man so eine teure Uhr trägt. Aber ich glaube, das ist wie mit Porsche. Es gibt die Leute, die sich wirklich für Porsches interessieren und die sehr, sehr hübsch finden. Und dann gibt es aber einen sehr, sehr großen Teil an Leute, die sich das Auto kaufen, weil es halt ein Statussymbol ist. Und ich glaube, bei Uhren ist es genauso, oder?
Glaube ich auch, ja. Also, und das Witzige ist, ich empfinde das immer so, sowohl mit den Autos als auch mit den Uhren, das machen, und das ist jetzt hier Klischee und Vorurteil, aber das in meinen Augen ist das was Männer für Männer machen. Also, um zu zeigen, guck mal, ich bin nämlich hier der Heftigste von allen und wie so ein Alpha-Männchen-Gehabe. Weil Autos, okay, würde ich schon sagen, fällt einigen Frauen auch auf, aber Uhren und so, ich glaube, das sind wirklich die wenigsten. Ich glaube, es ist wirklich, ich bin hier der Macker.
Ich habe jetzt noch nicht so viele Frauen in einem 911er Porsche gesehen, wie sie durch die Hamburger Innenstadt gerast sind.
Nee, ich auch nicht.
Ich finde diese Uhr aber wirklich extrem hässlich. Also das ist, finde ich, keine schöne Uhr. Die sieht einfach aus wie so ein Klotz am. Und dann ist sie auch noch nicht rund, sondern eckig.
Die ist Vintage, würde ich sagen, ne?
Ja, also, aber für Walter hat sie halt auch tatsächlich einen emotionalen Wert. Es ist ja für Walter nicht nur ein Angeben, sondern für ihn hat sie ja wirklich einen emotionalen Wert, was ja irgendwie auch wieder schön ist, aber naja, eigentlich ist es insgesamt doch ziemlich abgefuckt.
Ja, aber ich gönne ihm irgendwie, dass er mal von jemandem gerade gemocht wurde, so, und ihm das auch gezeigt wurde. Das war ja lange nicht mehr. Was er vielleicht auch verdient hat, okay, das Thema müssen wir nicht wieder aufbringen, aber ach, Jesper, ich fühle doch mit den Menschen. Solange sie nicht stolpern,
ja,
bin ich empathisch.
Möchtest du noch irgendwas hinzuzügen zu dieser Szene? Gut, dass wir Podcast haben.
Ja, wirklich. Wir können wirklich gut sprechen. Das ist wirklich gut. Hank hat am Ende noch zu Walter gesagt, am dunkelsten ist es immer kurz vor Sonnenaufgang. Das fand ich schön. Das finde ich, wenn jemand gerade traurig ist wegen einer vorübergehenden Sache, dann finde ich, ist das wirklich was man tröstend sagen kann.
Ich finde auch, dass es ein schöner Satz ist, in dem auch sehr viel Wahrheit liegt, weil man neigt ja als Mensch auch dazu, wenn es einem nicht gut geht, dass es einem oft am Ende des Tages oder nachts, abends, wenn es wirklich dunkel ist, nicht gut geht und man sich dann aber immer wieder daran denken sollte, dass am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht und es einem dann schon wieder ganz anders gehen kann und man dann wieder eine andere Perspektive auf den Tag hat. Ich habe natürlich diesen Satz mir auch 3-4 Mal angehört, um auch zu gucken, ob da vielleicht irgendeine Botschaft drin ist oder ob ich da irgendwas sehe, was Hank auf Walters Spur bringt. Aber es ist einfach nur eine nette Aufmunterung.
Glaube ich auch, ja.
Walter, Jesse und Mike haben Lydia in einen Keller gebracht. Ich glaube, der Keller ist unter der Werkstatt, wenn ich das in einem dieser Aufnahmen richtig sehe. Sie soll bei Hank anrufen und ihm vom Peilsender erzählen. Aufgrund der Reaktion von Hank, der der Sache nachgehen will und auch von Gumi, der nichts von dem Peilsender weiß, schlussfolgern die drei, dass es Lydia war, die den Peilsender an dem Fass angebracht haben muss. Als sie gerade ihre nächsten Schritte planen, zu dem unter anderem gehört, Lydia wegzuschaffen. Also Mike möchte sie umbringen. Hören sie über die Wanze, wie Hank mit einer anderen DEA-Direktion telefoniert. Es stellt sich heraus, dass nicht Lydia die Wanze angebracht hat, sondern eben jene Direktion. Und da muss man sagen, Lydia ist nochmal der Schippe.
Dem Tod die, von der Schippe gesprungen.
Der Schippe vom Tod gesprungen.
Ja.
Also sowohl Walter als auch Hack, Quatsch, als auch, wie heißt er?
Mike.
Waren ja wirklich fest entschlossen, Lydia umzubringen. Gut, Mike hat sowieso ein Problem mit Lydia, aber es ist jetzt auch Walter, der seine Absolution erteilt und sagt, Lydia muss weg.
Zu Recht auch, ne? Also, ja, natürlich, am Ende war sie das nicht mit dem Peilsender, aber zu dem Zeitpunkt, als sie entschieden hatten, jetzt muss sie sterben, waren sie ja ganz sicher, dass sie diejenige ist, die den Peilsender angebracht hat, um die loszuwerden. Dann hatte sie schon mal Mike tot beauftragt. Also sie, offensichtlich will sie die loswerden, ist also eine Gefahr für die. Und finde ich naheliegend zu sagen, da dann. Und Mike möchte sie aber auch wirklich gerne erschießen. Er sagt ihr ja mehrfach, ich blas dir den Schädel weg.
Mike ist wie so ein Kind am Supermarkt, an der Quengelware. Das wirklich die ganze Zeit mit den Augen auf diese Quengelware gucken und sagt, ich will jetzt unbedingt dieses Kaugummi haben. Wenn du mir das Kaugummi nicht kaufst, dann schrei ich hier alles zusammen.
So peinlich, diese Kinder. Also ich habe das immer schon so gehandhabt, wenn ich mit Mama einkaufen war, habe ich die Sachen, die ich haben wollte, einfach in den Einkaufswagen gepackt. Manchmal waren sie dann plötzlich wieder weg, als wir an der Kasse standen, aber dann habe ich keinen Aufstand mehr gemacht.
Ach so, das war deine Technik. Du hast sie einfach reingeworfen. Ja. Hast du sie auch versteckt? Ja. Du hast sie bestimmt auch versteckt dann, ne?
Ich habe sie auch versteckt.
Unter der Mortadella, unter der Gesichtswurst.
Genau. Eine Bärchenwurst. Dann habe ich immer noch an der Fleischtheke ein Würstchen auf die Hand gekriegt. Das war eine tolle Zeit.
Da bist du noch zur Käsetheke gelaufen und gesagt, du hast an der Fleischtheke nichts bekommen. Wie kann das sein? Dann hast du eine Rebellion angezettelt zwischen Käse- und Wursttheke. Dann hast du den ganzen Supermarkt übernommen. Also Luisa hat als Kind wirklich gerissen.
Also kennt ihr Robert California? Ich bin wie er.
Also da muss man wirklich sagen, dass die Macher von The Office es geschafft haben, Michael mit jemand zu ersetzen, der mindestens genauso interessant ist. Hut ab.
Ja, finde ich auch. Sehr guter neuer Charakter. Aber ja, also Lydia ist mir hier doof aufgefallen mal wieder, muss ich sagen.
Weil sie eine Frau ist?
Das sowieso, natürlich. Aber als dann klar war, okay, das war doch die DEA und nicht Lydia, sagt sie ja direkt Arschloch zu Mike. Das hätte ich trotzdem nicht gemacht. Also es ist ja nun nicht so, als wäre sie jetzt freigesprochen worden und kann dem Staatsanwalt jetzt mal sagen, so, du Arsch. Nee, Mike ist ja immer noch ein gefährlicher Typ, der immer noch ein Problem mit ihr hat, immer noch eine Waffe dabei hat und ihr immer noch einfach den Kopf wegblasen kann.
Ja, aber es ist für sie auch eine gewisse Genugtuung, dass sie die ganze Zeit recht hat und Mike im Unrecht war. Dann ist es ein bisschen so eine Geschwisterdynamik. Dann gibt man ihm auch mal eins mit. Weil die konkrete Gefahr ist ja jetzt erstmal abgewendet.
Ich finde sie blöd.
Ich finde aber, dass sie sehr gut spielt in der Folge, weil sie hat man sieht ihr diese Todesangst im Gesicht an, aber sie ist gleichzeitig auch noch super konzentriert darauf, diese Situation irgendwie zu lösen. Sie versucht die ganze Zeit bis zum Schluss, sich irgendwas zu überlegen, diese drei Buben zu überzeugen, dass sie es nicht war. Und das fand ich sehr gut.
Man kann sich schon vorstellen, wie sie bei Madrigal diese hohe Position bekommen hat, die sie nun mal hat. Sie scheint wirklich was drauf zu haben. Also
hat sie. Man sieht das ja auch, es wird ja auch in der letzten Folge einmal quasi gezeigt, dass sie was drauf hat, als sie so emotional in ihrem Büro sitzt und in diesem Meeting drin ist und aber eigentlich mit dem Kopf ganz woanders ist und abgelenkt ist und dann wird sie was gefragt, Lydia. Und dann hat sie aber sofort eine Antwort und weiß, was zu tun ist. Und das zeigt uns, dass sie nicht doof ist. Aber das könnten wir uns schon denken bis dahin.
Mhm. Ich hätte auf der Seite von Walter und Mike gestanden.
Natürlich. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Ich wäre mit Lydia an den Tisch gefesselt gewesen und erschossen worden.
Ja.
Ja, ich hätte sogar gesagt, ich war's. Ich war's.
Jetzt das ist in dieser Serie genau wie bei der Vorstellung, wie du im Mittelalter gelebt hättest. Du wärst nicht alt geworden. Es ist ziemlich offensichtlich, du wärst ziemlich schnell tot gewesen.
Ja,
wir lassen das mal so stehen. Aber das weißt du ja.
Die drei stecken dann also wieder ihre Köpfe zusammen, um zu beraten, wie es weitergeht. Als Lydia ihnen sagt, sie wisse, wo es ein ganzes Meer Methylamin gäbe. Warum, wieso stecken die ganze Zeit ihre Köpfe so zusammen und tun so, als würde Lydia sie nicht hören?
Keine Ahnung, es ist, ja, das ist ein bisschen bescheuert vielleicht.
Das ist doch bekloppt. Sie könnte ja. sich auch doch ganz offen am Tisch beraten. Lydia sitzt die ganze Zeit da so und kriegt, also sie hört natürlich angestrengt, weil die stehen nicht direkt neben ihr, aber sie hört ja alles.
Ja. Ja, das ist ein bisschen witzig einfach. Also, aber um es nochmal ganz klar hier zusammenzufassen. Das ganze Meer sind 24.000 Gallonen, also fast 91.000 Liter.
Ja.
Was soll das immer mit ihren anderen Einheiten? Das nervt mich unnormal.
Es ist eine amerikanische Serie.
Warum messen die in Fuß, in Händen, in Gallonen? Was ist denn mit denen? Könnt ihr das metrische System nicht?
Kannst du dir 91.000 Liter vorstellen? 91.000 nee. Hafermilch, Oatly-Packung in meiner Wohnung?
Ich halte es ja mit Mandelmilch.
Ja, okay.
Das kann ich mir natürlich dann schon vorstellen.
Nächstes Mal, wenn ihr einkaufen geht, Luisa, sagst du mal, ich will heute 91.000 Liter Mandelmilch kaufen. Und dann fragst du mal im Supermarkt nach. Und wenn die das da haben, dann sagst du denen das, die sollen das auf den Parkplatz stellen. Und dann, wenn das alles da steht, Riesenpyramide, sagst du, ihr könnt es wieder einräumen. Ich wollte es nur mal verbildlichen.
Ich wollte es nur mal sehen.
Wie viel 91.000 Liter Mandelmilch eigentlich sind.
Ja. Ja, das mache ich mal, Jesper, weil das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, wie viel das ist.
Ist es absurd oder sowas? Kann man sich einfach nicht vorstellen ab einer gewissen... Ich kann mir so bis 200 Liter vorstellen, weil das ist, glaube ich, eine Badewanne. Aber dann hört es bei mir auf.
Ich hätte jetzt gedacht, ich kann mir bis 150 Liter vorstellen.
Ja gut, da liegen wir jetzt auf der Skala bis 91.000 Liter nicht so weit auseinander.
Ja, stimmt. Wir sind weit entfernt auf jeden Fall.
Also, diese 24.000 Gallonen befinden sich allerdings leider auf... Was ist?
Ist was runtergefallen, hast du es nicht gehört?
Das hat sich ganz, ganz panisch umgedreht. Einbruch.
Ja, so wie die Szene, als du mich gefilmt hast, ich wollte was erschlagen an der Wand bei uns im Büro und dann kam Sand aus dem Schuh gerieselt, mit dem ich das machen wollte und... Das ist ein witziges Video, was ich jetzt
das könnten wir eigentlich mal auf Social Media teilen, das Video. Das habe ich nämlich noch. Und dann versuche ich irgendwie ein Meme draus zu machen. Da lege ich da irgendwas drüber.
Ja, mach mal.
Vielleicht fällt mir was ein bis Donnerstag. Wenn ihr dann guckt dann mal auf unseren Instagram-Kanal, ob da ein Video von Luisa auftaucht, wie sie versucht, eine Spinne zu töten.
Aber es war keine Tarantel.
Also, dieses Meer von 24.000 Gallonen, befindet sich leider auf einem fahrenden Güterzug, den es zu stoppen gilt. Es gibt Diskussionen darüber, ob und wenn ja, es gelingen könnte, einen Zug auszurauben. Mike hält das für nicht so eine gute Idee, einen Zug zu überfallen und die Crew überleben zu lassen. Das ist so der Hauptstreitpunkt am Anfang. Mhm. Es ist dann schließlich Jesse, der einwirft, man könnte den Zug auch ausrauben, ohne dass es jemand mitbekommt. Er hat so einen Strohhalm in der Hand und macht das, was wir alle machen, wenn wir einen Strohhalm haben. Wir tunken den Strohhalm in die Flüssigkeit, halten die obere Öffnung mit unserem Daumen zu, nehmen den Strohhalm raus und lassen dann die Flüssigkeit rausfallen.
Ja.
So genial, wie das in der Serie dargestellt war, war dieser Gedanke jetzt nicht.
Nee, das finde ich auch nicht. Aber es war wieder diese Situation, Mike und Walter hatten sich komplett in ihrem Streit verloren, haben gar nicht mehr produktiv nachgedacht, wie man dieses Problem jetzt lösen könnte. Und dann sagt Jesse halt, Leute, wir füllen einfach mit Wasser wieder auf und gut ist.
Ja.
Und das ist ja auch...
Das ist eine Idee, ja.
Ja. Das ist ja schon auch smart. Aber ich finde es sehr witzig, als sie erstmal diskutieren, ob sie diese beiden Leute, die den Zug fahren, erschießen können. Und Lydia sagt dann irgendwann... Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sie wollten ja schließlich auch mich ermorden. Ich dachte, Sie wären Profis. Also was diskutiert ihr überhaupt? Natürlich erschießt ihr die.
Fand ich aber sie fand sich absolut gerechtfertigt, diesen Einwurf, dass sie sich dann darüber wundert. Ne? Also mich hättet ihr jetzt einfach so umgebracht, aber die beiden nicht, oder was? Wobei sie natürlich auch nicht ganz unschuldig ist. Im Gegensatz zu den beiden Zugführern.
Genau. Die denken ja, sie würden einfach nur Pestizide für Ackerbau durch die Gegend fahren.
Es kommt zu einem Gespräch zwischen Lydia und Walter. Und ich glaube, dieses Gespräch war unter anderem mit der Grund, warum es mir teilweise schwer gefallen ist, irgendwie der Folge zu folgen, weil ich in diesem Gespräch auch schon gedacht habe, irgendwie das, ich weiß das schon, was du, Walter, gerade erzählst, dass sie einen Auftragsmord in Auftrag gegeben hat, weil sie mit in der Sache drin ist und weil da noch andere Männer sind, die davon wissen, bla bla bla. Da habe ich beim Gucken gedacht, ja, okay, Walter hat das jetzt noch nicht gehört, aber wir als Zuschauer, wir kennen das ja schon. Warum wird uns das jetzt hier nochmal aufgezeigt? Ich fand, dieses Gespräch mit Walter hatte nicht so richtig so einen Mehrwert, außer dass beide eine blaue Bluse anhatten.
Mhm.
Das ist mir aufgefallen.
Bluse hatte Walter an.
Ja.
Mhm.
Habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht, die Szene hätte es für mich nicht gebraucht.
Doch, fand ich schon wichtig, weil es ja auch nochmal zeigt, eigentlich hat Mike mit Lydia zu tun und Walter und Jesse nicht. Und jetzt übernimmt Walter hier, um zu entscheiden, wie es mit dieser Frau weitergeht. Und außerdem, Jesper, ist es für uns vielleicht doch auch nochmal wichtig, dass Lydia und Walter gegenseitig Bescheid wissen, ob sie Kinder haben oder nicht. Und vor allem auch, dass Walter davon erfährt, warum Lydia vorhatte, Mike und diese Männer ermorden zu lassen. Denn wir wissen ja, Walter hat tendenziell vielleicht auch ein Interesse daran, dass diese Männer, die im Knast sind, verschwinden. Er möchte schließlich das Geld sparen.
Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, weil Lydia ihm sagt, dass die auch über seine Machenschaften Bescheid wissen.
Walter weiß ja nicht, wer die Männer sind, denen sie immer das ganze Geld geben. Lydia weiß das aber schon. Und Walter weiß jetzt, dass außer Mike auch Lydia noch weiß, wer die Männer sind.
Okay, also vielleicht eine Szene, die sich eher im Kontext der Serie dann nochmal erschließt.
Ja.
Ich habe gedacht, I know this. Außerdem hat mich dieses kühle Setting genervt. Da habe ich mich ganz unwohl gefühlt.
Ja.
Genau wie Lydia.
Ja, ich glaube auch, die hat sich nicht so wohl gefühlt.
Diese Szenen waren im Übrigen 12 Minuten lang. Das gibt es, glaube ich, in Breaking Bad auch nicht so oft, dass dasselbe Setting 12 Minuten am Stück bestehen bleibt.
Habe ich gelesen, dass du es geschrieben hast und habe gedacht, ja, und hat es noch was vor? Ist doch egal.
Ja, was vor.
Ist doch gut. Ja.
Ja, aber es ist mir gut aufgefallen. Darum sitzen wir doch jetzt zusammen, Luisa.
Generation
TikTok.
Lydia gesagt. Kann das nicht mehr. Ja, du Alter. Jetzt,
ich bin nicht Alter. Generation TikTok.
Generation TikTok kann das nicht mehr ertragen, wenn das hier nur mal länger ist als 2 Minuten. Ich muss mal ein bisschen konzentrieren. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann nur noch mal sagen, mir gefällt diese ganze Folge einfach gut. Und ich glaube, das liegt mitunter daran, es gibt hier eigentlich nur eine Handlung in dieser ganzen Folge. Es geht nicht die ganze Zeit hin und her und hin und her. Und Skyler spielt noch mal eine Rolle und Saul spielt noch mal eine Rolle. Und wer auch immer noch mal. Und Mike und ist sowieso ganz anders, woanders. Und Jesse und Walter machen ihr Ding. Sondern es ist ein Thema. Und deswegen hat mich das auch nicht gestört, dass die Szene im Keller ein bisschen länger war. Aber du hast natürlich recht, die Atmosphäre war nicht so schön.
Es passt so ein bisschen zu den Folgen, die wir davor auch schon hatten, wo ich mal gesagt hatte, dass es so Road-Movie-Vibes hat. Das ist ja hier genau wie das Gleiche. Das Team hat eine Aufgabe und versucht, die zusammen zu lösen.
Und ja, aber hier ist eher ein Western.
Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Und hier haben wir aber noch so eine schöne Western-Komponente mit drin. Das sagt nämlich Jesse auch, sind wir jetzt so wie Jesse James? Und Jesse James war ein berüchtigter amerikanischer Outlaw des 19. Jahrhunderts, der Zug- und Banküberfälle begangen hat. Und bei dem war es so ein bisschen so, dass er in der Bevölkerung so ein bisschen wie Robin Hood verklärt worden ist, obwohl er wirklich nichts Gutes an sich hatte. Also er hat das Geld nicht irgendwie weiterverteilt, sondern er hat Züge und Banken überfallen und unschuldige Menschen umgebracht. Vielleicht so ein bisschen wie Walter, der sein Geld ja auch nicht unbedingt verteilen möchte. Aber ich würde euch empfehlen, sich mal den Jesse James Wikipedia-Artikel durchzulesen. Der ist wirklich wild, wie so in Nebensätzen dann immer erwähnt wurde. Ja, dann ist sein Bruder dabei gestorben und bei dem und dem Überfall, da sind dann bei der Flucht noch 3 Leute umgekommen. Es wurden noch 2 Unschuldige erschossen, bla bla bla. Und ich habe gedacht, ach Mensch, das waren ja alles hervorragende Zeiten, die da bei den Karl-May-Festspielen so verklärt werden, Jahr für Jahr.
Ich gehe weiterhin jedes Jahr hin.
Warst du dieses Jahr da?
Ist noch nicht.
Ach ja, wir haben ja Mai.
Ja, aber letztes Jahr war ich da, ja.
Ah, okay.
Und dieses Jahr gehe ich auch wieder hin.
Ich war schon länger nicht mehr da. Vielleicht können wir ja mal eine Folge aus dem Publikum der Karl-May-Festspiele Bad Segeberg machen.
Dann werdet ihr hören, wie verliebt ich jedes Mal wieder in Alexander Kraft bin, wenn er aufs Pferd springt vom Boden. Mein Gott, Jesper, was ein Mann.
Ist das Winnetou? Ich habe ja noch Gojko Mitic gesehen. Du auch, ne?
Ja, und Errol Sander, erinnere ich mich dran.
Ja.
Alexander Klaus macht das jetzt schon recht lange, ne?
Meine Patentante, meine Mutter erzählen mir immer, dass sie ja noch den Originaldarsteller Brosnan gesehen haben, der da auch gespielt hat. Nee, nicht.
Der heißt denn Pierce, außer Brosnan.
Warte mal, jetzt muss ich.
Das ist ja James Bond.
Winnetou. Darsteller, da gibt es bestimmt ein paar, Winnetou Blasch. Pierre Brice, nicht Pierce. Ah. So, Pierre Brice, jetzt haben wir es.
Also fast Pierce Brosnan.
Fast.
Ach, ich dachte schon, Sie hätten den Original Winnetou gesehen.
Den echten Winnetou, genau.
Den echten.
Den ist ja auch nicht gab.
Häuptling der Apachen.
Apachen.
Genau. Das wollte ich sagen.
Man merkt, Lisa ist ein richtiger Ultra. Lisa geht da nur für die Hotdogs hin.
Ich gehe da nur für die Pferde hin.
Wir können ja ein Community-Treffen machen diesen Sommer in Bad Segeberg. Das könnte auch ungefähr passen mit der Community-Größe. Dann mieten wir uns eine Reihe und dann gehen wir alle zusammen zu den Karl-May-Festspielen.
Aber Jesper hat Lärmschutzkopfhörer auf.
Ja, müsst ihr mitleben. Die drei machen also eine Streckenbegehung und finden eine Brücke, unter welcher sie ihren Plan umsetzen wollen. Unter der Brücke werden zwei Tanks begraben. Einer wird mit Wasser gefüllt. Der Plan ist, das geraubte Methylamin aus einem der Tankwaggons mit Wasser auszufüllen und so den Gewichtsverlust zu kompensieren. Jesse erklärt diesen Plan einem sehr interessierten Todd. Ich habe die ganze Zeit ein Störgefühl gehabt, als ich diesen Dialog verfolgt habe. Ich finde, dass Todd ist mir ziemlich suspicious, muss ich sagen.
Ah ja,
weil
echt?
Der hat diese Anweisungen, die Mike gegeben hat. Und es war auffällig, wie eindeutig das inszeniert war, dass es ganz klare Anweisungen gibt. Hätte man auch rauslassen können, die Szene. Die Serie hätte eigentlich auch funktioniert ohne diese komische Einweisung da von Mike. Aber wir sehen jetzt immer wieder, dass Todd sich diesen Anweisungen widersetzt oder sich einfach ignoriert. Er redet mit denen, er stellt Fragen. Gut, was dann am Ende der Folge passiert, da kommen wir dann später noch zu. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, als Todd da seine Fragen stellt, irgendwas stimmt nicht mit dem. Ich weiß nicht, ob das ein Maulwurf ist von der Polizei oder keine Ahnung, was mit dem ist. Aber ich bin natürlich auf seiner Seite, weil ich...
Weil du den Schauspieler magst.
Ja.
Ja, ich mag Todd nicht. Ich mochte ihn auch von Anfang an nicht. Ich mochte ihn auch beim ersten Watch nicht. Ich mochte ihn auch, wie gesagt, vor dieser Folge schon nicht. Ich finde auch, dass der sus ist. Ich finde auch, dass der unsympathisch ist. Der drängt sich irgendwie auf. Das mag ich gar nicht haben. Er soll sich nicht in die Dynamik einmischen, die wir so lieben. Also, ja. Aber gut, sie brauchten ihn natürlich für diesen Plan. Weil er ja nun mal derjenige sein sollte, der Wasser einfüllt. Und ja, die Idee ist einfach genial, das Methylamin aus dem Zug zu klauen, niemanden umzubringen und einfach mit Wasser wieder aufzufüllen, denn der Waggon wird am Ende nur gewogen. Und die Qualität des Methylamins wird ja nicht mal wirklich verschlechtert, denn sie entnimmt nur 1000 Gallonen, was 3785 Litern entspricht. Jesper, das können wir uns weiterhin nicht vorstellen, ist außerhalb unserer Range. Aber es wäre dann so, dass im Labor die Qualität wie immer getestet wird und die von dem Labor sich dann einfach bei den Herstellern des Methylamins beschweren würden, dass die Qualität diesmal ein bisschen schlechter ist, aber nicht mal viel schlechter. Und Walter, unser altes Mathe-Genie, hat natürlich ausgerechnet, also es ist nicht Wasser, ist dichter als Methylamin und deswegen müssen sie weniger Wasser reinkippen, als sie Methylamin rausnehmen.
Ich möchte kurz mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, als Jesse das erklärt hat, habe ich noch gedacht, hat Wasser die gleiche Dichte wie Methylamin? Aber es wurde dann quasi im nächsten Satz direkt erklärt, dass das dem nicht so ist. Aber so ein Genie muss man, glaube ich, nicht dafür sein, um das auszurechnen, wie viel Wasser man dann wirklich nachtanken muss.
Nee, das auszurechnen wahrscheinlich nicht, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich die Dichte von Methylamin bestimme.
Die musst du ja nicht bestimmen. Ich glaube, du musst sie nur wissen. Google.
Ja.
Duden. 2013. Keine Ahnung, wo man das nachguckt.
Ich hätte gedacht, Walter hat dieselbe ausgerechnet, ist drauf gekommen. Wasser hat eine Dichte von 1 Gramm pro Kubikzentimeter und Methylamin von 0,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Guck mal, ich hätte es jetzt nämlich auch gewusst, Jasper. Also wenn wir beide mal einen Zug ausrauben wollen.
Ich wollte gerade sagen, aber in Kiel ist das gar nicht so schwer, weil der Zug hält von ganz alleine an.
Ja,
allerdings am Endbahnhof, aber ich weiß nicht, wie. Also ich meine den Güterzug. Also wenn da demnächst ein kompletter 40 Zoll Fuß, was auch immer, Container mit Labubus verschwindet, dann wisst ihr genau, wer den geklaut hat. Dann machen den
oder
dann auf.
Oder mit Wasser aufgefüllt, damit es nicht auffällt.
Wie viel Wasser müssen wir nachfüllen, um 40.000 entwendete Labubus zu kompensieren? Walter,
kannst du mal die Dichte bitte berechnen? Danke.
Ja. Es war schön inszeniert, diese Szene, wie die da diese Schienen ablaufen. Und Jesse dieses Rad schwingt, mit dem man die Länge misst. Aber er macht es nicht ganz richtig, weil er hebt dieses Rad immer mal wieder hoch und dann dreht sich das in der Luft weiter. Und dann habe ich gedacht, Jesse, Junge.
Das ist nicht korrekt.
Und eigentlich wäre das doch auch Walters Job gewesen, ihn da zu korrigieren, oder? Der Walter von früher hätte das doch gemacht. Der hätte gesagt, Jesse, so ist das falsch.
Ich würde mal sagen, Aaron Paul hat es einfach so gemacht und Bryan Cranston hat da nicht drauf geachtet. Ich glaube, so war das nicht unbedingt vorgesehen, dass er das da irgendwie durch die Gegend schwingt und wie auch immer. Ich glaube, er sollte das wirklich einfach nur über den Boden schieben.
Ja, aber es ist irgendwie ein schönes Detail, weil es zu Jesse passt, der vermutlich gar nicht weiß, wie dieses Gerät funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall sind Walter und Jesse total gut drauf, sind super euphorisch und erzählen Todd auch richtig stolz von ihrem Plan. Auch wenn du jetzt gesagt hast, so genial ist er nicht. Trotzdem ist das halt einfach richtig, das ist richtig Classic Gangster.
Ja, stimmt. Und ich mag irgendwie, wenn Sachen im Boden abgesenkt werden. Weil Sachen im Boden verschwinden zu lassen, ist einfach praktisch. Weg. Man ist dann einfach weg. Und man hat so einen riesigen Tank und wenn er da unter der Brücke steht, steht er total im Weg. Da kommt keiner mit seiner Motocross-Maschine vorbei. Aber dann ein Loch zu graben, das Ding da reinzusenken, wieder aufzufüllen und am Ende hat man diese ganz kleine Öffnung, wo man dann quasi was in den Boden tankt, finde ich genial. Wenn ich das Geld hätte, Luisa, hätte ich mir schon längst einen unterirdischen Bunker gebaut. Wogegen? Keine Ahnung. Einfach nur, weil ich was gerne im Boden versenkt haben möchte.
Wir beide wollten doch eigentlich auch mal eine Firma aufmachen für Hoch- und Tiefbau mit dem Unternehmenszweck. Wir finden heraus, ob es schwerer ist, sehr tief oder sehr hoch zu bauen. Ich weiß nicht, Jesper. Also jetzt wäre die Gelegenheit nochmal. Du kannst auch dann Tiefbau machen, wenn dich das ja scheinbar sehr begeistert.
Ja, ich habe auch ein bisschen Höhenangst, deswegen ist Hochbau nicht so gut.
Ich mache das.
Gut. Ja, am Tag vor dem Überfall sind die Kinder von Walter und Skyler kurz mal zu Hause. Walter Jr. zeigt relativ wenig Einsicht, der jetzt im Übrigen wieder Flynn genannt wird, über die Entscheidung seiner Eltern, ihm nicht zu erklären, was eigentlich los ist. Skyler bezeichnet sich selbst als Geisel und schlägt Walter einen Deal vor. Sie behält weiter Walts Geheimnisse und wäscht sein Geld. Die Kinder bleiben aber aus dem Haus. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich doch alles schon gesehen. Was soll diese Szene jetzt? Das wissen wir doch schon.
Das hast du nicht alles schon gesehen. Jesper.
Der Junge hieß schon mal Flynn.
Hast du konzentriert die Folge geguckt?
Nein, ich habe nebenbei SC geguckt.
Okay, ja gut. Dann will ich dazu einfach mal kurz was sagen, was du nämlich noch nicht gesehen hast. Skyler sagt zu Walter, entscheide dich jetzt, wir können so weitermachen, aber die Kinder bleiben aus dem Haus. Wenn du mir das zugestehen kannst, dann bleibe ich an deiner Seite. Und er nickt, er stimmt zu. Er entscheidet sich hier für sein Dasein als Heisenberg und als Drogenkoch und gegen seine Familie.
Ich war jetzt immer davon ausgegangen, dass er sich sowieso dafür entscheidet.
Wir kennen Walter natürlich schon besser. Aber das ist, eigentlich hat er ja nun mal, das haben wir ja vor allem letzte Folge leider nochmal sehr deutlich klar gemacht bekommen. Eigentlich will er alles. er möchte Best of Both Worlds, so wie Hannah Montana, und denkt, er kann alles haben. Und jetzt stellt sie ihn nochmal ultimativ vor die Entscheidung, was er machen möchte. Und er sagt, wir machen das hier weiter und dann bleiben die Kinder halt aus dem Haus. Er sagt es nicht mit Worten, aber er, mit seinem Körper stimmt er zu.
Okay, ja, weiß ich nicht. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat an der Szene war, wie die beiden dann am Ende miteinander geredet haben, als Skylar Walt das dreckige Fingernägel aufgefallen sind und sie sitzt mit einer Zigarette in der Mund so, hast du eine Leiche vergraben? Und Walter sagt, er zögert kurz und dann sagt er, ich habe einen Zug ausgeraubt.
Gelogen hat er ja noch gar nicht.
Nein, hat er noch nicht, aber er hat es ja geplant.
Ja.
Ja. Ja, erfrischend.
Ja, das ist auch nochmal richtig so Western-Style.
Ja, voll.
Das ist einfach schön. Das macht doch Spaß.
Und Walter redet mit Walter Jr. so ein bisschen, wie man das eigentlich kennt von Vätern, die jetzt wollen, dass jetzt was so ist, wie sie das gesagt haben. Und da gibt es jetzt keine Diskussion.
Ob du hier bist und nicht.
Und Walter Jr. oder Flynn, wie auch immer, reagiert auch genauso, wie man das erwartet. Er ist genervt, er will das nicht akzeptieren. Und ich kann es auch nachvollziehen.
Ich kann es auch nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, seit wann er wieder Flynn genannt wird. Also
seit er sich wieder von seinem Vater distanziert.
Ja.
Es ist ein Hin und Her in dieser Serie.
Ja, es nervt ein bisschen. Ach, Flynn auch wieder. Ne?
Es gibt noch eine Szene, die habe ich nicht mit aufgeschrieben. Die spielt bei Familie Schrader zu Hause. Da hat Hank die kleine Holly auf dem Arm und sagt, sag mal Boss oder sag mal Chef, weiß ich nicht genau. Und Flynn stolziert hinten durchs Bild und ist genervt und geht wieder in sein Zimmer. Und ja, hätte es auch nicht gebraucht. Außer natürlich, dass Marie in ihrem fliedernden Sessel ein toller Anblick ist.
Ja, ja, natürlich mit ihrer. Ja, oh Gott, ey. Ja, ich weiß nicht, wofür das gut war. Also Hank sagt ja dann von sich aus auch nochmal, Holly geben wir nicht mehr zurück. Vielleicht sollten wir einfach nochmal sehen, er findet das doch auch gut, dass die Kinder da sind oder dass das für die auch fein wäre für die beiden, wenn die Kinder jetzt da bleiben, wenn Skylar und Walter ja scheinbar, weiß nicht. Weiß nicht.
Wie auch immer. Wir müssen nämlich voranschreiten zur Tat, denn der Raub wird in die Tat umgesetzt. Einer von Sauls Helfern blockiert mit seinem Truck die Gleise an einem Bahnübergang. Ich habe geschrieben, einer von Sauls Helfern, weil ich kenne diesen Mann. Ich habe ihn jetzt schon mehrfach gesehen, aber seinen Namen kenne ich nach wie vor nicht.
Patrick.
Patrick blockiert den Bahnübergang, indem er mit einem Truck eine Panne vortäuscht. Die Lok hält an, die beiden Zugfahrer versuchen, das Problem des Trucks zu finden. Und da hätte ich doch schon gedacht, das ist doch nicht mein Problem als Zugführer. Ich hätte direkt am Anfang versucht, den Truck von den Gleisen zu schieben, weil sie versuchen das ja auch später. Hätte Patrick die Handbremse nicht angezogen, hätte das auch funktioniert. Man kriegt doch zu dritt so einen blöden Truck geschoben.
Naja, das war ein Kieslaster, voll beladen.
Ich habe dein Auto alleine schon mal bergauf geschoben, mit dir am Steuer. Dann kriegen wir ja wohl zu dritt einen Truck bewegt.
Hä?
Bei Luisa Rath hat es gerade im Kopf.
Ja.
Hä?
Mit Schrotti?
Ja.
Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Aber dass die beiden sich da so reinhängen, die können doch nicht die Gleise da blockieren. Das ist doch nicht deren Problem. Dann fährst du den halt platt, den Trick.
Deren Problem ist aber, dass sie pünktlich sein müssen.
Ja, aber ich glaube, der erste Ansatz wäre gewesen, das Ding da runterzuschieben.
Das glaube ich auch, ja.
Und nicht den Motor zu reparieren. Aber sie machen das natürlich, damit die Herren hinten am Zug in die Tat gehen können.
Na, und weil sie Techniker sind, weil sie wahrscheinlich arrogant sind und denken, ja, ach, haben wir hier gleich, mein Gott.
Ja. Naja, währenddessen springt Todd auf einen der Tankwaggons, um das von Jesse unten abgelassene Methanol von oben mit Wasser aufzufüllen. Wir sprachen bereits darüber. Als jemand mit seinem Truck vorbeikommt und den Liegenbleiber von den Gleisen schiebt, geraten sie in Zeitnot, schaffen es aber in letzter Sekunde, Walters Wunschmenge zu entnehmen. Währenddessen steht Mike irgendwo, ich glaube am Bahnübergang relativ dicht, so Naja, also richtig gut verdeckt ist er da nicht in so einem Busch und beobachtet mit dem Fernglas das Geschehen und sagt dann immer, Walter, ihr müsst jetzt hier wirklich die Nummer abbrechen, sonst habt ihr gleich ein Problem. Aber Walter hat sich ein Ziel gesetzt, er möchte den Tank voll machen. Er macht den Tank voll und es klappt dann auch wenn Jesse dabei fast überfahren wird. Der legt sich dann nämlich noch platt auf die Gleise und überlebt aber zum Glück. Das wäre jetzt auch ein ziemlicher Bummer gewesen, wenn Jesse jetzt dabei draufgegangen wäre.
Ja, schon. Aber das lässt natürlich das Adrenalin nur noch mehr steigen. Dass der Zug schon wieder losgefahren ist und so und sie es halt nicht locker geschafft haben, sondern es alles ganz knapp war und so. Und dann ist ja die Erleichterung und die Euphorie wahrscheinlich später noch viel, viel größer. Ich habe nur gedacht, was hat denn der Typ da bitte schon wieder für einen Monster-Truck, dass er damit einfach einen LKW von den Gleisen schieben kann? Hallo?
Ich habe gerade gesagt, wir hätten den zu dritt von den Gleisen geschoben bekommen. Also kriegt das ja der Truck wohl locker hin.
Es war ja nicht nur ein LKW, er war ja auch mit Kies geladen, so ja, dass er sogar ein Hügel war. Sauschwer.
Wie viel Gallonen Labubus müssen wir in einen großen Container füllen, um eine Ladung Kies zu kompensieren?
Ja, viele, viele. Jetzt warst du noch nie ein Grab ausgehoben.
Bin dabei.
Gut, dann weißt du es.
Nein, ich hab noch nie ein Grab ausgehoben.
Erde ist sehr schwer.
Jetzt kommen wir nämlich zur letzten Szene in dieser Folge. Der Raub ist geglückt. Die Mannschaft liegt sich in den Armen. Der Trainer hält noch eine Ansprache. Gut gespielt, Jungs, tolle Saison. Wir haben nächste Saison Abgänge. Die versuchen wir zu kompensieren, aber wir kriegen das schon hin. Wir werden weiter am Drücker bleiben, um die erste Liga zu halten, als sie ein Motorradgeräusch hören. Und dieser Motorradfahrer ist der Junge aus dem Cold Opener, der da steht und sie beobachtet hat. Dann hebt er so die Hand, hallo, und winkt. Unsere drei Helden. Was? Schüttelst du den Kopf?
Ja, wie dumm von dem Jungen. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Ja, sag weiter.
Ach, jetzt ist der Junge schuld. Gut. Tschüss. Und Todd zögert nicht lange, zieht seine Waffe hinten aus dem Gürtel und erschießt den Jungen.
Und Jesse ruft noch nein.
Ja, was soll er sonst rufen? Ja?
Hurra!
Let's go!
Wir haben ja schon ein Grab. Wir nehmen einfach den Tank raus und da kommt der Junge rein.
Das wäre tatsächlich das Schlauste, ihn dann gleich an Ort und Stelle zu begraben. Wir werden in der nächsten Folge sicherlich sehen, was passiert. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, dass ich ein Störgefühl für mit Todd hatte. Aber der Typ scheint irgendwie, also entweder er ist wirklich die loyalste Person auf der Welt. Er sagt ja auch mehrfach, ja, das bleibt alles unter uns, gar kein Problem. Und erkennt, okay, wir sind in eine Notlage geraten. Ich muss dieses Team beschützen, dem ich geschworen habe, nichts zu verraten. Also wende ich einen Hotfix, einen Quickfix an und erschieße den Jungen. Oder er ist ein Undercover-Cop.
Und dann darf er einfach ein Kind erschießen.
Und will in seiner Rolle bleiben. Da darf man Kinder erschießen, gar kein Problem. Mhm. Ja, ich würde sagen, das war relativ
kalt. Ja, würde ich auch sagen. Todd ist für mich einer der eiskaltesten Charaktere, den wir hier kennenlernen. Absolut unsympathisch. Was sollte das in der Situation, mein Gott? Obwohl Mike natürlich auch vorher gesagt hat, es gibt zwei Arten von Raubüberfällen. Bei den einen kommen die Leute davon, weil es keine Zeugen gab. Oder aber es gab Zeugen. Und kann man sich den Rest denken. Aber ich glaube, als Mike das gesagt hat, war Todd gar nicht dabei.
Ich wollte gerade sagen, Todd war nicht anwesend bei diesem Gespräch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nur, ob das notwendig gewesen wäre, ja, Hot Take hier von mir, ob er verstanden hat, was da gerade passiert ist. Ich glaube, man hätte ihn auch einfach fahren lassen können.
Ja.
Und aber gut, du hast gerade gesagt, was Mike gesagt hat. Man hat dann immer ein gewisses Restrisiko.
Klar, aber der wird auf jeden Fall nicht gecheckt haben, was da wirklich abging. Also ich denke immer nur, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte mich natürlich schnell in Sicherheit gebracht und aus dem Staub gemacht da. Aber unter anderem hätte ich auch nicht gecheckt, was machen die denn da? Also offensichtlich haben sie irgendwie da den, hätte ja auch was sein können, was wirklich für diesen Zug notwendig war.
Genau.
Weiß ich doch nicht.
Er kommt ja erst an, als der Zug, glaube ich, schon weg ist. Und mein Ausweg aus der Situation wäre das Impro-Theater gewesen. Wenn ich Jesse gewesen wäre, hätte ich gesagt, Lass uns das nochmal proben. Guck bitte nochmal in deinen Text und zurück auf Position. Und dann hätte man irgendwas improvisiert und dann wäre der Junge, hätte zugeguckt, hätte man gesagt, wir üben hier gerade ein Theaterstück ein. Es geht um einen, okay, wenn man jetzt sagt, dass man Zug ausraubt, das wäre vielleicht zu risikoreich, aber so ein Impro-Theaterstück hat schon immer funktioniert. Wie oft ich mich schon mit Impro-Theaterstücken aus irgendwelchen Situationen gewieselt habe.
Ja, du kannst es einfach perfekt. Ja, mein Gott, ich hätte einfach gesagt, ja, wir sind hier die Handwerker, wir müssen kurz was machen am Zug.
Und dann jetzt hättest du dich so ganz weiter unauffällig vor dieses vor den Tankeinlass im Boden gestellt. So pfeifend, dass man bloß die Löcher da am Boden sieht.
Ja, naja, da ist ja ziemlich ebener Boden. Wie, was meinst du, hat der Junge das Loch überhaupt gesehen? Da stand ja auch noch der Generator.
Ja, das sind alles die Fragen, die wir hier nicht klären können. Was ich an dieser Stelle weiter nicht klären könnte, ist, wie es denn jetzt weitergeht, vor allem mit Todd. Ich würde fast sagen, entgegen der ersten Vermutung, dem ersten Instinkt, wird Todd nicht umgebracht. Es werden keine Konsequenzen gezogen und es wird Todd eher positiv ausgelegt, dass er sich, also von Mike und von Walter, von Jesse natürlich nicht, aber wenn Walter konsequent ist, dann ist das eigentlich eine Aktion, mit der er kein Problem haben sollte.
Die Mike Spinne ist auf jeden Fall weiterhin im Glas. Das haben wir auch nochmal gesehen. Das ist schade. Und wie Mike und Jesse und Walter jetzt mit Todd verfahren, werden wir dann wohl nächste Folge sehen. Da kann ich nicht viel zu sagen, Jesper. Aber für mich ist er unten durch. Jetzt spätestens.
Bei Spinnen hört für Luisa der Spaß auf.
Ja, was wohl mit der Spinne passiert, ne?
Also, es war entgegen meiner Befürchtung doch eine ganz gute Folge.
Unsere Podcast-Folge oder die Breaking Bad-Folge?
Nein, diese Breaking Bad-Folge. Aber das ist mir jetzt schon öfter so gegangen, dass ich eine Folge irgendwie geguckt habe und dann gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig motiviert. Aber wenn wir sie dann nochmal besprechen, dann denke ich mir so, oh, das ist doch eigentlich war sie doch ganz nett.
Ich habe heute Morgen gedacht, eigentlich wärst du einer von den Leuten, die Breaking Bad anfangen und spätestens Mitte Staffel 1 aufgehört hätten, das zu gucken.
Das kann sein, ja.
Deswegen wären wir vielleicht auch schlauer gewesen, für den Podcast eine Serie zu besprechen, die nicht meine Lieblingsserie ist. Weil manchmal denke ich auch, wenn wir einen Podcast jetzt über Musik hätten und wir würden über Queen sprechen, jedes Lied von Queen besprechen, und du würdest immer wieder sagen, ja, ist vielleicht eine ganz gute Band, aber ich mag Freddie Mercury nicht, dann würde ich auch sagen, ja, erstmal, du darfst vielleicht deine Meinung haben, aber ich rede mit dir darüber nicht mehr. So kommt es mir auch hier manchmal vor. Es frustriert mich schon, wenn du so eine super gute Folge nicht so gut fandst.
Ja, aber so sind die Geschmäcker verschieden. Ich habe auch aufgehört, Pluribus zu gucken. Die andere Serie von Vince Gilligan. Ich habe sie nicht weitergeguckt. Seitdem ich das letzte Mal erwähnt habe, dass ich diese Serie gucke, habe ich sie nicht weitergeguckt. Ich habe auch mein Apple Plus Abo jetzt beendet. Ich werde sie nicht weitergucken.
Hattest du es extra dafür?
Nein, ich hatte es für Severance, die ich sehr gut fand. Zumindest die erste Staffel. In der zweiten hat mich auch diese Serie etwas verloren. Ich würde sie trotzdem euch empfehlen, wenn ihr sie nicht geguckt habt. Und dann habe ich gesehen, okay, mein Abo läuft noch 2 Wochen, dann gucke ich mal in Pluribus rein, aber hat mich verloren.
Schade eigentlich. Vielleicht ist es so, dass Vince Gilligan die Serien immer ein bisschen zu langsam aufzieht.
Ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich Breaking Bad nicht mag. Ich fand auch diese Folge gut. Ich glaube, ich hatte einfach eine schlechte Laune beim Gucken und war ein bisschen abgelenkt und ich hatte nicht so viel Bock, sie zusammenzufassen. Aber ich wusste auch schon beim Zusammenfassen, dass es egal ist, weil wir sowieso immer Themen finden, über die wir sprechen können. Und dadurch, dass jeder eine andere Perspektive auf die Folge hat, wird es sowieso interessant. Zumindest für uns beide. Ob es für euch jetzt interessanter, weiß ich nicht. Aber zum Glück heißt unser Podcast ja Breaking Bad Badly. Wir sind also keine Wolfgang M. Schmitz oder keine krassen Serienkritiker, sondern Luisa und Jesper.
So ist es.
Man kann nur hoffen, dass ich nie ein Heer in die Schlacht führen muss und dann vorher eine Ansprache halten muss. Ach Leute, wisst ihr was? Geht's raus, spielt's Fußball.
Oh, ich würde mich da gut unterhalten fühlen in deinem Heer.
Ich glaube, wir müssen jetzt beenden, denn ich kriege hier gerade einen Niesanfall.
Okay, dann schnell den Helden der Folge.
Ach Gott, das fehlt uns ja auch noch. Ja, Todd, oder?
Ja, klar.
Oh, nee, also Todd ist es auf gar keinen Fall. Patrick ist mein Held der Folge, denn ich muss sagen, was Patrick da macht, könnte ich nie im Leben. Er muss natürlich super unangenehm sein. Er zeigt sich ja am Ende nicht mal dankbar. Und ich als alter People-Pleaser hätte gesagt, ach komm, scheiß auf den ursprünglichen Plan, den Zug anzuhalten. Ich will so schnell wie möglich das Ding hier wieder vor den Gleisen. Und ich hätte nach 20 Sekunden den Truck vor den Gleisen gefahren, nur um dann die Entgeisterung des restlichen Teams zu sehen.
Ja, ja. Er fährt später sogar noch mit dem fremden Mann in die Stadt, der da den LKW, also
ja, das. Stimmt, der sagt, soll ich sie mitnehmen? Und er sagt, ja. Und ich habe gedacht, wieso das denn?
Also ich hätte auf jeden Fall gesagt, nee, ich warte hier auf den Pannendienst, aber danke.
Aber vielleicht ist das der Beginn einer wunderschönen Love Story.
Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen.
Ja, eben, Patrick. Sag doch, nee, ich habe Pannendienst gerufen. Warum fährt er denn jetzt mit?
Ja. Ja, gute Wahl, Jesper. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Mein Held der Folge ist Walter, weil ich einfach fand, dass er in dieser Folge richtig badass war. Es hat mir gut gefallen, dass er wirklich einfach richtig Gangster-Style hier unterwegs war. Natürlich Jesse irgendwie auch, aber und Mike ja irgendwie auch natürlich, aber für mich hing es am meisten an ihm und ach, so mag ich meinen Walter.
Finde ich gut. Das ist, die Wahl passt zu dir.
Gut.
Wir freuen uns auf nächste Woche. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch jetzt schon.
Bedanke mich fürs Zuhören. Und bis bald.
Bis bald. Arrivederci. Breaking, breaking, bad, bad, yeah.